Ja, ich darf euch alle noch einmal begrüßen. Wolfgang, du vielleicht nachher, ja?
Ja, okay.
Ich darf euch einmal begrüßen mit einem Wort aus dem 2. Johannesbrief. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in der Liebe. Ja, ich habe heute nicht alle persönlich begrüßt, weil ich hatte gedacht, es wäre schon zu spät und ich sollte mich lieber hinsetzen. Aber ich grüße euch alle nochmal ganz herzlich. Guten Morgen. Das Thema, das uns alle hier in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt hat und hier bei uns auch von verschiedenen Predigern auch immer wieder gepredigt oder zumindest gestreift worden ist, lautet: In Christus Jesus sein. Es gibt mindestens zwei Gründe, warum das zurzeit immer wieder Thema ist. Erstens, wir merken mit einem Mal, dass diese Worte in der Heiligen Schrift immer wieder auftauchen, in verschiedenen Zusammenhängen, aus verschiedenen Blickwinkeln, zu verschiedenen Anlässen, manchmal auch, wenn wir gar nicht damit rechnen. Aber immer sind diese Worte in Christus Jesus sein von entscheidender Bedeutung und erklären uns staunenden Menschen die fundamentalen Aussagen und Zusammenhänge des Wortes Gottes und beschreiben meist die Beziehung der Menschen und besonders die Beziehung der Christen zu ihrem Gott. Und um es mal für uns hier zu sagen, es betrifft für uns unsere Beziehung als Kinder Gottes zu unserem Vater im Himmel, zu Gott. Schon alleine diese Tatsache ist bemerkenswert und die Unterschiede mehr als gravierend. Denn den meisten Menschen da draußen fällt dieser Unterschied gar nicht auf. Viele interessiert es auch gar nicht. Viele wissen gar nicht viel über Gott und sogar hier im christlichen Deutschland wissen sehr viele Menschen gar nichts über Gottes Sohn, unseren Herrn Jesus. Das ist tragisch, ihr Lieben. Jesus nicht zu kennen, ist eine Tragödie. Wir werden es gleich hören. Denn natürlich, die Aussage Jesu gilt unvermindert auch heute. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und an anderer Stelle, ihr erinnert euch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und zweitens, ganz offensichtlich, gibt uns der Heilige Geist gerade jetzt immer wieder diese Textstellen und Zusammenhänge in unseren Gedanken vor. Und zwar nicht nur mir, sondern auch den anderen predigenden Brüdern. Das ist bemerkenswert. Und das sollte uns für genau dieses Thema sensibilisieren. Wir sollten aufmerken, denn ganz sicher passiert das nicht ohne Grund. Mein Thema für heute war ursprünglich Stolz und Rebellion. Nun, nicht, dass dieses Thema für unsere Gemeinde so völlig abwegig wäre, aber das ist nicht unbedingt ein Thema, mit dem man sich beliebt machen kann. Aber das wollen die Prediger in der Regel auch gar nicht, beliebt sein. Sie wollen einfach nur das Wort verkündigen, das Gott ihnen aufgibt. Und was die Bibel allein über Stolz sagt, das ist nicht nur Stoff für viele, viele Predigten, sondern für ganze Predigtserien. Und Rebellion, die Ursünde des Teufels, im Ansatz überhaupt erst mal einmal verstehen zu lassen, auch das wäre ein umfassendes, aber meist nicht gern gehörtes Thema. Und die Zusammenhänge zwischen Stolz und Rebellion überhaupt erstmal erkennen zu lernen, das bringt erstaunlicherweise und erschreckenderweise selbst bei treuen, hingebungsvollen Christen oftmals Beklemmungsgefühle, bei denen manchmal sogar bei Erkennen der Wahrheit ungläubiges Erstaunen einsetzt. Das gibt es doch eigentlich nur bei den anderen, aber ich auch. Nun, keine Angst, das Thema bleibt uns heute erspart. Und das können wir dann vielleicht mal im Spätherbst, wenn die Zeiten etwas stiller werden und die Depressionen sowieso schon um sich greifen, nehmen. dann können wir uns vielleicht mal näher betrachten und sind dafür auch offen. Nein, heute kommt es noch viel schlimmer. Aber seid gespannt, die Auflösung wird uns erlöst der Schar, vielleicht sogar unsere Erlösung noch deutlicher vor Augen stellen und ich hoffe, zum Besseren dienen. Und das ist ja das Ziel der frohen Botschaft des Neuen Testaments aus der Heiligen Schrift. Ja, tatsächlich, der Name, das Buch der Bücher, diese Beschreibung der Welt für unsere Bibel, ist schon eine böse Verallgemeinerung, die den Kern der Wahrheit in keinster Weise trifft. Denn wir lesen hier in der Heiligen Schrift, auch wenn uns das vielleicht gerade nicht immer so bewusst ist. Aber Frage, vielleicht sollten wir die alte Bezeichnung Heilige Schrift wieder aufnehmen, um uns schon im Ansatz darüber klar zu werden, womit wir es eigentlich zu tun haben. Wirklich in der Wahrheit zu tun haben? Ich frage nur für einen Freund. Aber genug der Vorrede, kommen wir zur Sache. Ich lese von einer persönlichen Katastrophe für eine Vielzahl von Menschen. Und das, obwohl sie persönlich Jesus Christus, den Gottessohn, kennengelernt haben. Ich lese aus dem Johannesevangelium 6,6,6. Ja, tatsächlich, Kapitel 6, Vers 66 für die Numerologen unter uns. Ich muss einmal gucken, wo ich das finde. Aha. Da lesen wir, von da an wandten sich viele Jünger ab und gingen fort nicht mehr mit ihm. Donnerwetter. Oder wie die Rheinländer sagen, boah ey, die hatten nicht irgendeinen Prediger, die hatten keinen Apostel und auch keinen Propheten, sondern zu den Jüngern hatte Jesus gesprochen, der Chef selbst, unser Herr Jesus. Und die Folge war, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Was hatte unser Herr Jesus denn so Schlimmes gesagt, dass sich die nicht irgendwelche Zuhörer oder Leute, sondern tatsächlich viele seiner Jünger, die mit ihm gewandert sind und ihm gefolgt waren, sich mit einmal abwandten und fortgingen. Lasst uns der Sache mal auf den Grund gehen. Ich erzähle es euch der Einfachheit halber, teils mit eigenen Worten, teils mit biblischen Zitaten. Der Zusammenhang war folgender. Es geht an dieser Stelle im Johannesevangelium um Nahrung. Es geht im eigentlichen Sinn um Brot. Und zwar um ein ganz besonderes Brot. Es ging damit los, dass Jesus den Leuten, darunter auch seinen Jüngern, gesagt hatte, dass deren Väter beim Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung durch das Manna versorgt worden sind, wie es schon in den Psalmen steht. Und Jesus zitiert das auch wörtlich, Psalm 79, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und Jesus hatte betont, dass es keinesfalls Mose gewesen ist, der ihnen das Manna gegeben hat, kein Mensch, sondern das Brot der Israeliten in der Wüste kam von Gott. Nicht von Mose, sondern so Jesus wörtlich, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn, so sagt er weiter, denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Wir merken uns einfach mal, Gottes Brot, das vom Himmel kommt, bringt das Leben, sagt Jesus, sagt die Schrift. Und mit dieser Aussage schlägt Jesus einen weiten Bogen von der Vergangenheit, nämlich dem Auszug aus Ägypten, bis hin in die Neuzeit, die Zeit Jesu, und er zeigt ihnen, dass alle, sowohl damals wie auch heute, vom Vater im Himmel versorgt werden, und zwar von seinem Vater. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang wörtlich: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann gab ein Wort das andere, wie es halt immer so ist, wenn man zusammensteht und redet, und schon fingen die Ersten an zu meckern. Zu murren steht in der Bibel. Wie kann der sagen, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist? Das ist doch Jesus, dessen Eltern kennen wir doch. Das ist der Sohn von Josef. Wie kann der sowas sagen? Aber Jesus bleibt dabei, standhaft. Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus versucht ihnen den fundamentalen Unterschied zu erklären zwischen damals und heute. Hört mal hin, das ist hochinteressant. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Ich bin das Brot des Lebens. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich lese jetzt mal ein zusammenhängendes Stück aus dem Johannesevangelium, Vers 51 bis 55. Da sagt Jesus: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wow, starke Worte. Und nun kommt die Aussage, die damals wie heute hochaktuell ist und die wir uns auch zu Herzen nehmen sollte. Jesus sagt nämlich in Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das war die Erklärung für die Menschen und die Jünger damals, damit sie seine Worte ins rechte Verhältnis stellen und beurteilen konnten. Das hat den Menschen damals so gar nicht behagt, denn Fleisch und Blut, das stand seit den mosaischen Gesetzen für die Juden und auch damit zur Zeit Jesu in einem ganz besonderen Fokus. Blut galt schon damals als Quelle und Sitz des Lebens. Und da Gott bei den Juden zu allen Zeiten sehr wohl als Schöpfer, als Lebensspender angesehen und verehrt worden ist, gehört alles Blut auf der Welt ihm und darf von Menschen keineswegs gegessen oder getrunken werden. So sagte es den Juden das Gesetz. Und deshalb fingen einige jetzt an zu murren und meinten sogar, dass sie damit im Recht wären. Und einige begannen sich dann aufzuregen, zu murren. Und da fragte Jesus sie ganz einfach: Ärgert euch das? Passt euch das nicht? Wörtlich steht in der Bibel: Ärgert euch das? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Seht ihr, ihr Lieben, und das ist das, was wir den Menschen von damals schon voraus haben. Sie hatten Jesu Himmelfahrt natürlich noch nicht erlebt und schon gar nicht gesehen. Wir sind da heute schon viel privilegierter. Wir haben die Augenzeugenberichte von Christi Himmelfahrt aus der Heiligen Schrift vorliegen. Und auch das ist der Grund, warum wir jedes Jahr Christi Himmelfahrt feiern. Und wir heute haben ganz andere Voraussetzungen, Jesu Worte in der Predigt zu hören, in uns aufzunehmen und zu glauben. Zu glauben nicht mit einem menschlichen Glauben, sondern mit einem biblischen, einem geistlichen Glauben, mit einem Glauben, der uns als Gabe des Heiligen Geistes auch noch geschenkt worden ist. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der Welt und uns und auch ein Unterschied zu damals und heute. Und deshalb betont unser Herr Jesus in diesem Zusammenhang in seinen Worten im Johannesevangelium immer noch Kapitel 6 im Vers 63 auch nochmal: Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Diese Worte, die er hier selbst beschreibt, diese Worte, die er auch und gerade zu uns geredet hat, sind Geist und Leben. Und deswegen komme ich gern noch einmal auf die zentrale Aussage Jesu zurück. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und da sind wir wieder bei unserem Hauptthema, das uns seit Monaten immer wieder beschäftigt und das vor unserem inneren Auge immer größer und bedeutungsschwerer werden wird: in Christus Jesus sein und bleiben. Und begreifen wir, wie inhaltsschwer die Worte Jesu sind und wie fundamental die Bedeutung dieser Aussage für unser ganz eigenes, ganz persönliches Leben ist, erkennen wir die Wechselwirkung, die in diesem Wort beschrieben wird. Wenn wir in Christus Jesus sind, dann ist er in uns. Und viele fragen sich immer noch, wie das denn ganz praktisch gehen soll, in Christus Jesus zu sein. In Christus Jesus zu sein und zu erleben, wie er dann in mir ist. Und dass das passiert, das fällt nicht vom Himmel, wie einst das Manna und die Wachteln in der Wüste. Damit das passieren kann, benötigt es eine einfache Willenserklärung unsererseits. Das haben viele von uns oder fast alle von uns erlebt. Ja, ich will. Ich habe geglaubt und erkannt, dass du, Jesus, der Heilige Gottes bist. Du bist Gottes Sohn und ich nehme dich im Glauben an und ich übergebe dir mein Leben. Das oder so ähnlich haben wir es alle bei unserer ganz persönlichen Bekehrung zu Jesus Christus erleben dürfen. Das war unsere Willenserklärung, unser Wunsch mit einem freien Willen ausgedrückt: Ja, ich will. Und unser Ja, ich will, ich nehme dein Opfer für meine Erlösung in vollem Umfang und mit allen daraus resultierenden Konsequenzen und Folgen, ich nehme das an und ich gehöre dir und ich möchte ab jetzt Herr zu dir sagen, Herr Jesus. Und das ist eine folgenschwere Entscheidung. Denn was passiert? Unser Geist wird von Neuem geboren. Wir werden augenblicklich mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit als Eigentum Jesu bis zu seiner Wiederkunft verwahrt. Die Heilige Schrift beschreibt diesen Erlösungsprozess an vielen, vielen Stellen mit allen daraus folgenden absolut positiven Folgen für unser neues Leben in Christus Jesus. Ja, in unserem Christus, in unserem Erlöser Christus Jesus. Darum, 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus Jesus sein. Ob die Juden damals, als sie von Jesus unterrichtet worden sind, erahnt haben, was ihnen entgangen ist, als sie ihn murrend und voller Zorn verlassen haben? Vielleicht die Katastrophe ihres Lebens, wenn sie nicht vielleicht später noch einmal neuerlich vor die Wahl der Entscheidung gestellt worden sind. Aber zurück zu uns und unserem Leben. Natürlich war unsere Bekehrung aus freien Stücken heraus der Beginn eines Neuanfangs. Das ist glasklar und unbestritten. Aber das war noch lange nicht alles. Denn das Leben ging und geht ja weiter. Und schon kurze Zeit später musste wohl jeder von uns irgendwann einmal die Erfahrung machen, neues Leben ist ja gut und schön. Aber ganz plötzlich stehen die alten Sünden und Probleme wieder vor mir und grinsen mich an. Und der Satan steht dahinter und fragt, neues Leben? Du, eine neue Kreatur, da kann ich ja nur lachen. Guck dich doch an, schau auf deine Schwächen, schau auf deine Ängste. Es ist alles wie vorher beim Alten und du bist auch der Alte geblieben, mach dir da nichts vor. Und dann steht ganz klar die Frage im Raum, wem willst du glauben? Der Bibel, die sagt, du bist eine neue Kreatur, oder dem Feind und Widersacher, der sagt, du bist doch der Alte. Und da fragt sich erstmal die Seele im Menschen, die mit dem weltlichen Glauben. Aber dann kommt der fliegende Wechsel von der Seele zum Geist. Denn die alte Seele hat bei der Bekehrung einen neuen Vorgesetzten bekommen, den wiedergeborenen Geist. Und spätestens dann wird einem klar, okay, ich will ja glauben, was Jesus gesagt hat, aber allein schaffe ich das nicht. Ich brauche meinen ganz persönlichen Jesus und zwar jeden Tag aufs Neue und immer wieder. Und ohne ihn ist alles furchtbar schwer. Und dann ist die entscheidende Frage, und so kommen wir wieder zu unserem Thema, bin ich in Christus Jesus? Und wenn nicht, wie komme ich denn da ganz praktisch hin? Und noch besser, wenn ich in Christus Jesus bin, wie kommt dann Christus in mich hinein, um für mich zu kämpfen? Und als geisterfüllter Mensch wissen wir ja, oder sollten wir wissen, dass unser Kampf auf der Erde mit unserer eigenen Kraft beendet ist und wir ein Leben im Glauben führen können und sollen, ein Leben im Geiste. Und dafür steht uns der Heilige Geist zur Seite und führt uns in alle Wahrheiten ein, die wir benötigen, dieses neue Leben im Glauben zu gestalten und zu führen. Das Zauberwort heißt Gehorsam aus Glauben. Die Teilnehmer an unserer wöchentlichen Bibelstunde werden sich erinnern, aus dem Römerbrief. Wir kommen da gleich nochmal hin. Aber das führt uns nun zu der Stelle in der Heiligen Schrift zurück, die wir heute schon mehrfach gehört haben. Jesus sagte nämlich, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist doch eigentlich klar und deutlich, oder? Ja, natürlich, dass wir das Abendmahl einnehmen dürfen und sollen, das ist uns Christen schon klar. Die Frage ist doch aber, sind wir uns der Tragweite dieser Feier des Abendmahls auch wirklich alle bewusst? Das Abendmahl, auch Herrenmahl genannt, sind wir uns eigentlich bewusst, was wir da für ein kostbares Bekenntnismahl vor uns haben, für uns haben? Und feiern wir es immer noch dem Anlass angemessen? Oder ist es heute schon lange zu einem leeren Ritual geworden, dem einen vielleicht ausgesprochen wichtig, aber eben auch den anderen eher eine Gewohnheit? weil es ja schon immer so war. Schnell, schnell, die Predigt war eh schon zu lang, der Lobpreis und die Gebete wieder so umfangreich und nun auch noch das Abendmahl. Ja, ist mir ja schon wichtig, aber nun mal schnell, ich muss gleich los. Oder erfasse ich es als das, was es ursprünglich mal war und von dem Jesus bereits zu seiner Zeit gesprochen hat, als Gabe Gottes, um uns im Glauben zu stärken, uns unsere besondere Stellung in Christus Jesus bewusst zu sein und zu werden und uns damit etwas zu schenken, was die Welt nicht empfangen kann. Die innere, die innige Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn und Gottes Sohn. Die innige Gemeinschaft, die unsere eigentliche Bestimmung als Geschöpf des Schöpfers gewesen ist und immer noch ist. Mit dem Verspeisen seines Fleisches, das er für uns geopfert hat, und dem Trinken seines Blutes, das er für uns vergossen hat. Mit dieser Tat, die wir aus unserem biblischen Glauben heraus immer wieder feiern, erleben wir es immer wieder neu, dass wir in Christus Jesus sind. Und wie Jesus es selbst gesagt hat, er damit in uns ist. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das, ihr Lieben, fällt wieder mal unter den Begriff Evangelium praktisch. Mit diesen einfachen Worten, die Jesus seinerzeit ausgesprochen hat, sind nämlich in der frohen Botschaft, dem Evangelium Gottes für seine Kinder, sind so viele Verheißungen verbunden, so viele Gaben und Geschenke versteckt, so viele konkrete Erlösungstatsachen verankert, dass es schade ist, dass so wenige Menschen sich mit diesen Tatsachen beschäftigen mögen. Und das Leben im Glauben, das Leben im Geiste, das Leben in Christus Jesus bringt so viele neue Erkenntnisse, die der Heilige Geist dann fest in unseren Herzen verankert. Und weil die Liebe Gottes unseres Vaters genau dort seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen hat, findet das Wort Gottes, das nämlich auch Jesus Christus in Person ist, das Wort findet guten Nährboden, um Wurzeln zu schlagen und zu wachsen und sich dort fest einzunisten. Und dann sind wir im Besitz aller Wahrheiten, die die Welt nicht kennt, die wir bis dahin auch nicht kannten, die nur Jesus Christus in uns darstellen kann. Und das tut er dann auch. Und irgendwann merken wir dann ganz erstaunt, dass nicht nur wir in Christus Jesus sind, sondern dass auch Jesus Christus in uns ist. Ja, und woran merken wir das? Nun, wir merken irgendwann ganz sanft in uns die Erfahrung, dass unser Leben plötzlich leichter geworden ist. Das ist dann auch kein Wunder, weil Jesus ja das Leben in Person ist. Das macht sich bemerkbar durch mehr Frieden, durch mehr innere Ruhe und die Sehnsucht, mehr Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben zu wollen. Und viele Fragen beantworten sich dann ganz von selbst. Und irgendwann bemerkt man dann auch, dass der Hang zu sündigen einfach nicht mehr da ist. Wo man auch als wiedergeborener Christ immer noch in Versuchung gekommen ist und vielleicht auch bei der einen oder anderen Versuchung nachgegeben hat, was dazu geführt hat, dass wir doch wieder gesündigt haben oder im schlimmsten Fall sogar in Sünden gefallen sind, das ist mit einmal gar nicht mehr da. Was uns so vorher so unheimlich viel Kraft gekostet hat, der Sünde zu widerstehen, den einzelnen Sünden zu widerstehen, das hat sich mit einem Mal fast von allein erledigt. Ohne die zermürbenden Kämpfe und ohne die meist folgenschweren, beschämenden Niederlagen, die wir immer wieder erleben, wenn wir auf uns allein gestellt sind. Es ist plötzlich und mit einem Mal alles anders geworden. Aus der Pflicht ist ganz leicht und sanft eine Kür geworden. Und das macht dann auch noch Spaß und bringt Zufriedenheit mit sich. Und die Wahrheit, die auch einen Namen hat, die nämlich auch Jesus Christus heißt, diese Wahrheit werden wir dann erkennen und die erkannte Wahrheit wird uns frei machen. Eigentlich haben wir dann nur Jesus Christus wirklich kennengelernt. Aber das ist die Initialzündung. Genau das ist der Königsweg. Und wir werden uns im Nachhinein darüber wundern, wie schwer wir es uns früher selber gemacht haben, als wir noch versucht haben, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Und wie leicht und wie sanft der Weg Gottes für uns ist. Und man beschäftigt sich dann plötzlich mit Begriffen wie Herrlichkeit, Güte, Gnade, Barmherzigkeit und Freude. Das ist der Zustand, der Veränderung bringt und ein Kennzeichen davon ist, dass wir in Christus Jesus sind und er in uns. Und auch wenn der ein oder andere jetzt murrt und vielleicht auch zornig wird und überlegt, wegzugehen, ich würde mir wünschen und ich möchte euch das zur Diskussion stellen, unsere Abendmahlsfeiern in Zukunft wieder zu richtigen Feiern werden zu lassen. Gefüllt mit dem Lobpreis Gottes und mit Dankbarkeit, was unser Herr Jesus alles für uns getan hat. Und in dem Bewusstsein zu wachsen, was uns eigentlich so fundamental von anderen Menschen, vielleicht sogar von anderen Christen unterscheidet, nämlich in Christus Jesus zu sein und er in uns. Ich weiß, dass es einige gibt, die sich das auch wünschen. Reden wir doch einfach mal drüber, ganz entspannt und ruhig auch ergebnisoffen. Wie sagt uns die Bibel, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber der Ratschluss Gottes geschieht. Sprüche 19. Und weil wir ja mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen, möchte ich euch, ihr Lieben, ein kleines Beispiel aus der Praxis geben, aus unserer Bibelstunde am Donnerstag, aus Römer 6. Aus Römer 8 hat uns ja letztes Mal schon Benno gepredigt und hat uns damit schon etwas Wichtiges vorweggenommen. So gibt es nun keine Verdammnis mehr. Das hört da noch nicht auf. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, hat er uns verkündigt. Aber da kommen wir noch hin zu Römer 8. Die Letzten werden die Ersten sein, mein lieber Benno. Nein, wir sind jetzt noch bei Römer 6 und da haben wir gerade gelesen in Römer 6, 11. So auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet jetzt Gott in Christus Jesus. Wow, da ist sie wieder, die Aufforderung des Paulus an die Römer und damit an alle wiedergeborenen Christen, denn das waren die Christen in Rom und damit auch für uns. Allein das ist schon ein Grund, ohne Angst und mit Freude zum Abendmahl zu gehen und damit zu erleben, wie wir immer mehr und immer öfter in Christus Jesus sind und er damit in uns. Und miteinander vor und nach und beim Abendmahl darüber zu sprechen, was für Verheißungen damit verbunden sind und uns darüber auszutauschen, wie weit sich diese Verheißungen schon in uns spürbar gemacht haben. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr so wichtig, ob die Feier des Abends mehr als 5 oder 10 Minuten länger ist wie geplant und später vielleicht sogar die Predigt etwas länger sein darf, ohne zu murren. Und bevor ich zum Ende komme, noch ein Wort aus dem Römerbrief, das wir wohl alle kennen oder zu kennen glauben. Ich bin immer noch im Kapitel 6, jetzt allerdings im Vers 23. Da steht, und das kennen wir sicherlich alle, denn der Sünde sollt ist der Tod. Kennen wir alle, ne? Aber das Wort geht noch weiter. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Am Ende gehen wir an den Anfang der heutigen Predigt zurück und schauen wir, wie die Sache damals ausgegangen ist. Wir erinnern uns, nach dem Reden Jesu über das Essen seines Fleisches und das Trinken seines Blutes wandten sich viele Jünger von ihm ab. Und viele seiner Jünger gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Ja, tatsächlich. Ich habe in meiner Ausarbeitung zuerst geschrieben, einige Jünger wandten sich von ihm ab. Aber das steht da nicht. Beim Überarbeiten des Textes musste ich mich korrigieren. Da steht tatsächlich, viele Jünger wandten sich von ihm ab. Und da fragte Jesus dann die 12, wollt ihr auch gehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Geschwister, ich nehme es an und ich hoffe es, dass wir alle mit dieser Aussage übereinstimmen und sie jederzeit auch so beantworten können. Aber dann lasst uns in Zukunft diese Tatsache auch richtig würdigen und mit großer Ernsthaftigkeit leben und an andere weitergeben. Jesus ist der Heilige Gottes. Jesus ist Gottes Sohn, der Sohn unseres Vaters im Himmel. Jesus ist Gott. Und das Besondere daran ist, er kennt mich und ich kenne ihn. Und das äußert sich wie? Nun, ich bin in Christus Jesus und Christus Jesus ist in mir, wie die Schrift es sagt. Und zur Beruhigung für die, die denken, dass ihnen damit noch wieder eine neue Last, eine zusätzliche Last auferlegt wird, die sie dann auch noch tragen müssten. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wem das immer noch zu viel ist, der halt es doch einfach mit dem Apostel Paulus, und diese Worte nehme ich auch gerne für mich in Anspruch. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Philipperbrief. Da kann ich nur zu sagen, Amen.